Ich werde selten so musikalisch empfangen bei einem Vortrag.
Ja, ja, das ist schön. Herr Dr. Alexander Fink ist ja Biophysiker. Ich habe ihn gefragt, was Biophysiker heißt, weil wir sind ja dieses Wort Bio ist bei uns etwas, ja, wir denken sofort an Lebensmittel, die irgendwie ungedüngt aufgewachsen sind. Ja.
Oder biologisch abbaubar.
Ja, das. Also es gilt Physiker und Bio kann vielleicht selbst noch was dazu sagen. Ich möchte es kurz machen mit der Vorstellung. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und da steht immer so schön, mit meiner Frau zusammen genieße und erziehe ich unsere zwei Kinder. Und da wünsche ich dir Gottes Segen, lieber Alexander, und freue mich jetzt auf deinen Vortrag.
Ja, vielen Dank. Es ist wirklich spannend, Kinder zu erziehen, aber das haben die meisten von Ihnen ja wahrscheinlich auch schon erlebt. Und man kann es auch genießen, finde ich. Genau. Aber ich finde es auch immer wieder toll, dass meine Familie mir immer wieder auch freigibt, auch um solche Vorträge zu halten, weil ich das auch sehr gerne mache. Und ich bin jemand, der ja schon in der Schulzeit immer gern die Naturwissenschaft und die Geisteswissenschaft miteinander verbunden hat. Also die Glaubensthemen mit den materiellen Themen. Weil wenn diese Welt geschaffen worden ist von einem Schöpfer, dann gehört das auch irgendwie zusammen, dann muss es da auch Entsprechungen geben. Und ich bin davon seit einigen Jahren überzeugt, dass es so ist. Also, wo bin ich, wenn mein Gehirn denkt? Man merkt schon, Gehirn und so weiter, ganz kompliziertes Thema. Ich möchte mal einen kleinen Überblick geben, was wir heute so anschauen wollen. Zum einen mal so ein paar faszinierende Fakten über das Gehirn. Was leistet eigentlich unser Gehirn so? Dann, wie hängt Gehirn und Persönlichkeit zusammen? Kann man das Gehirn vielleicht als Computer beschreiben? Wie schaut es da aus? Dann das sogenannte Qualia-Problem, muss man jetzt noch nicht verstehen, erkläre ich nachher. Der ein oder andere kennt es vielleicht schon. Die Frage nach dem freien Willen wird damit ja oft auch in Verbindung gebracht. Können wir überhaupt frei entscheiden oder sind wir determiniert durch das, was unsere Neuronen im Gehirn so machen? Finden wir Gott vielleicht sogar im Gehirn? Gibt es vielleicht sogar Bewusstsein ohne Gehirn? Und ja, dann am Schluss nochmal, wo bin ich denn nun, wenn mein Gehirn denkt? Also ein straffes Programm, aber ich denke, wir sind nach einer Stunde durch. Ich kann natürlich nicht alles erschöpfend behandeln, aber dafür gibt es ja nachher nochmal die Rückfragezeit und ich habe auch noch ein paar Literaturtipps, wer sich weiter informieren möchte. Da hinten liegen auch noch ein paar Bücher und auch ein paar kostenlose Flyer und Zettel, kann man sich gerne mitnehmen. Auch Texte, die man im Internet dann runterladen kann, kostenlos zum Thema Hirnforschung. Was würden Sie antworten, wenn jemand fragen würde, was hat unsere Erde in den letzten Jahrtausenden eigentlich am nachhaltigsten geprägt und verändert? Man kann darauf eine ganz erstaunliche Antwort geben. Dieses wabbelige Gebilde, das zu 80% aus Wasser besteht, zu 10% aus Fett und zu 8% aus Eiweiß und 2% noch so ein bisschen Zucker und andere Dinge. Jeder von uns hat sowas, davon gehe ich jetzt mal aus. Sonst wären wir wahrscheinlich nicht hier. Bei den Männern wiegt es ein bisschen mehr, deswegen sind Männer meistens ein bisschen schwerer. 1,4 Kilogramm, bei den Frauen 1,3 Kilogramm. Manche Männer sind da jetzt unglaublich stolz drauf, ja. Also bei mir ist hier mehr drin. Man kann aber auch anders argumentieren und sagen, die meisten Frauen denken ja mindestens genauso intelligent und schlau wie die Männer. Das heißt, die sind offenbar geschickter darin, mit wenigerem effektiver zu arbeiten. Vielleicht kommt es aber auch gar nicht auf die Masse drauf an. Also Sie können das ja zu Hause mal durchdiskutieren mit Ihren Verwandten, wer jetzt recht hat, ob die Männer oder die Frauen. Sie sehen schon, allein die materielle Beschreibung lässt noch nicht vermuten, dass dieses Organ, dieses Gehirn, etwas so Erstaunliches leisten kann, wie uns das Antlitz unserer Erdoberfläche so völlig zu verändern, zu kultivieren, ja zum Positiven und zum Negativen zu verändern, muss man fairerweise sagen. Jetzt ist natürlich auch Eiweiß und Fett nicht alles, sondern das Entscheidende ist, wie das Ganze strukturiert ist. Und das ist eben das Spannende, es handelt sich um 100 Milliarden Neuronen. Also mal zum Vergleich, unsere Milchstraße hat etwa 100 bis 400 Milliarden Sterne, also man weiß nicht so genau, weil jenseits des schwarzen Loches in der Mitte unserer Milchstraße, da kann man nicht durchschauen oder drüber schauen. Wir wissen nicht genau, wie viele Sterne auf der anderen Seite sind, aber so etwa so viele Sterne wie in unserer Milchstraße, so viele Neuronen, also Nervenzellen, befinden sich hier drin. Und Das an sich wäre noch nichts Besonderes, wenn da einfach ein paar Zellen wären, aber jede dieser Zellen kann wiederum bis zu 10.000 Leitungen oder Verknüpfungen mit anderen Zellen aufbauen. Das heißt, wir finden etwa 10 Billionen Verknüpfungen hier drin. Das sind Zahlen, die übersteigen unser Vorstellungsvermögen und da kommt auch kein Computer hin an so eine Komplexität. Würde man diese aneinanderlegen, diese ganzen Nervenverbindungen, dann würde man auf eine Strecke von 750.000 Kilometer kommen. Das ist auch schon wieder so unvorstellbar, aber es ist ungefähr einmal zum Mond und wieder zurück. Also wenn ich alle diese Nervenstränge linear als Kette aneinanderlegen würde, dann könnte ich damit bis zum Mond und zurück mit einem einzigen erwachsenen Gehirn. Wenn ich dann noch die Nervenstränge im Körper alle dazu nehme, alles was hier so verkabelt ist, dann hätte ich 5 Millionen Kilometer. Also das wäre dann 14 mal die Strecke Erde-Mond. Und das Spannende ist auch noch, das ist nicht einfach so, dass das einmal da ist, sondern man spricht von der sogenannten Neuroplastizität. Das heißt, das verändert sich auch dauernd. Solche Nervenbahnen, die ich immer wieder verwende, die werden verstärkt, die werden ausgebaut, ja, so wie die Straßenbauarbeiten auf der Autobahn, die Strecken, die genutzt werden, die werden verstärkt und ausgebaut, zumindest bei vernünftiger Verkehrsplanung, macht ja nicht jedes Land. Und die, die nicht genutzt werden, die werden eben eventuell sogar abgebaut oder verkümmern. Und deswegen muss man auch sagen, jedes Gehirn ist individuell anders. Sogar bei eineiigen Zwillingen, wenn man da die Gehirne vergleicht, schauen die teilweise ganz anders aus. Je nachdem, was diese Zwillinge mit ihrem Gehirn so gemacht haben. Was sie geübt haben, was sie gedacht haben, was sie so geprägt hat. Ein Neuron, eine Nervenzelle, das hat vielleicht jeder schon mal in der Schule gesehen, ich will da jetzt kein großes Ding draus machen, aber im Wesentlichen gibt es hier das Soma und dann gibt es die sogenannten Dendriten und die Dendriten sind sozusagen die Input-Kanäle, während die Axone, das sind dann, ist der Ausgangskanal, der dann wiederum an Dendriten andocken kann und diese Dockingstellen, das sind im Grunde solche Taschen, die dann zum Beispiel Hormone oder einfach Neurotransmitter nennt man das Ganze dann ausschütten. Und je nachdem, was für ein Neurotransmitter das ist, hat ja unterschiedliche Wirkungen auf die Nachbarzellen, aber manche können auch in die Flüssigkeit gehen und dann gleich mehrere Nervenzellen ansprechen. Da gibt es dann Rezeptoren dafür. Ist alles ziemlich kompliziert, aber so ganz grob, es gibt einen Hauptkörper und der hat eine Input- und eine Output-Stelle. So kann man sich das ganz gut vorstellen. Und jedes Neuron ist wiederum von circa 50 sogenannten Gliazellen umgeben, bei denen weiß man noch gar nicht so ganz genau, was die alles machen. Ziemlich sicher ist, dass sie für die Energieversorgung zuständig sind, weil diese Neuronen, die laden sich immer wieder auf und entladen sich. Die erzeugen also elektrische Ladungen, die dann wichtig sind bei der Signalübertragung. Die geschieht nämlich elektrisch. Und diese Gliazellen, die müssen dann wieder dafür sorgen, dass wieder neu aufgeladen werden kann. Das sind sozusagen die Akkus für unsere Nervenzellen, sind aber gleichzeitig auch die Müllabfuhr und der Kundendienst, also reparieren die auch unsere Nervenzellen. Das Gehirn macht etwa 2% unseres Körpergewichts aus, jetzt kann man wieder rechnen, also bei Männern 1,4, 2%, also mal 50, na, dann ist man so bei 70 Kilo, bei manch einem ist es eben mehr oder weniger als 2%, aber es verbraucht 20% des Energiebedarfs des Körpers. Und wenn man das so messen würde, würde man beim Gehirn auf etwa 20 Watt kommen. Also sprich, eine Glühbirne würde man damit schon zum Leuchten bringen, wenn man die Energie entsprechend abkoppeln würde. Aber wir wollen die Energie ja nicht für Glühbirnen verwenden, sondern für sinnvollere Dinge. Die Arbeitsfrequenz ist erstaunlich langsam. Kilohertz. Also Computer, die meisten haben ja einen zu Hause, die arbeiten ja meistens im Gigahertz-Bereich, ja, 2 Gigahertz. Oder wenn man wissenschaftliche Rechner nimmt, oft sogar Terahertz, also 1000 Gigahertz. Das ist also ein Faktor 1000 ungefähr unterschiedlich, aber der Unterschied ist natürlich, die Neuronen sind viel stärker vernetzt, das heißt, die arbeiten enorm parallel und synchron, während im Computer läuft alles mehr oder weniger linear ab. Und diese synchronen Zustände der Neuronen, die kann man auch messen, mit Elektroenzephalographie zum Beispiel, und das hat wahrscheinlich auch jeder schon mal irgendwie gehört in Fernsehzeitschriften oder so, es gibt verschiedene synchrone Zustände. Das heißt, wenn man hier die Be- und Entladungsvorgänge misst, die im Gehirn ständig stattfinden, dann ist das eben unterschiedlich, je nach meinem Aufmerksamkeitszustand. Also jetzt im Moment hoffe ich mal, dass jeder im Bereich der Beta- oder Gamma-Wellen sich befindet. Wir könnten natürlich auch eben so eine Haube aufsetzen. Dann kriegen wir das genau mit, wie aufmerksam jeder zuhört. Also dann ist man bei 13 bis 30 Hertz. Das heißt, da gibt es dann typische Muster in der B- und Entladung von größeren Hirnregionen, die in diesem Bereich eben sich aufladen und wieder entladen. Im Schlaf wiederum, und gerade im Tiefschlaf, ist das Ganze dann viel langsamer. Ja, ansonsten ist da nichts groß Magisches dran. Also es gibt manchmal so esoterische Botschaften, wo man dann von den Delta-Wellen spricht und wie man da geheime Botschaften einflößen kann oder in den Alpha-Wellen und wieder über das Fernsehen geheime Botschaften ins Gehirn eingebracht werden. Ich halte da nicht so viel davon. Das ist einfach eine elektrische B- und Entladung in den Neuronen und ist so ein bisschen die Taktfrequenz, die Arbeitsfrequenz, mit der die Neuronen einfach Informationen austauschen. Aber was da an Inhalten ausgetauscht wird, wird dadurch überhaupt noch nicht gesagt. Werden wir gleich noch sehen, etwas später. Wie ist das Gehirn aufgebaut? Im Wesentlichen aus vier Hauptbestandteilen. Das Wichtigste beim Menschen ist das sogenannte Großhirn, also hier dieser obere Bereich, der die Rinde sozusagen. Also das ist das, wenn man hier den Schädel öffnen würde, ist das das Erste, was man sieht, diese Großhirnrinde. Die macht beim Menschen 2/3 des Gehirns aus. Das ist vom Verhältnis zum Gesamtgehirn mehr als bei allen Tieren, die man so hirntechnisch untersucht hat. Das ist also das Besondere auch bei Menschen, dass das Großhirn erstaunlich viel Platz einnimmt. Besonders der vordere Bereich, der Frontallappen, ist bei Menschen erstaunlich groß ausgeprägt. Also der Frontallappen, der ist auch besonders dann aktiv, wenn wir durch Entscheidungsprozesse durchgehen. Während der Hinterhauptlappen, der Okzipitallappen, der ist besonders dann aktiv, wenn wir etwas sehen, also irgendwelche optischen Reize auf uns einströmen oder wenn wir uns etwas vorstellen sollen, ein Bild, auch dann ist der aktiv. Der Parietal- oder Scheitellappen, also der hier zwischen dem Frontallappen und dem Hinterhauptlappen hier oben, der ist besonders dann aktiv, wenn es um die Verarbeitung von Wahrnehmung geht oder Aufmerksamkeit, also Aufmerksamkeitsaufgaben, Konzentration. Der Temporal- und der Schläfenlappen, der hat viel mit Sprachverarbeitung zu tun und mit Gedächtnis. Das Kleinhirn, das ist hier hinten, dieser Bereich, der wirkt so ein bisschen unscheinbar, aber der hat es in sich. Der hat zwar bloß 10% des Gehirnvolumens, sieht man auch gleich hier, ja, das ist riesig, das ist nur ein Zehntel, aber wenn man die Hirnzellen zählt, die da drin stecken, sind das die Hälfte, mehr als die Hälfte aller Hirnzellen befinden sich hier hinten drin. Und der Bereich ist besonders dann aktiv, wenn es um Bewegung geht. Also man geht davon aus, dass hier Bewegung koordiniert und gesteuert wird. Und der ist auch verantwortlich dafür, dass wir uns nicht selber kitzeln können. Weil das Kleinhirn berechnet vorher, was passiert, wenn ich eine bestimmte Bewegung durchführe. Und damit sagt es mir auch schon vorher, Achtung, jetzt kitzel ich mich gleich unter der Achsel. Das Ganze funktioniert aber nur bei mir selber und nicht bei meinem Nebenmann, wie Sie gerne ausprobieren dürfen, wenn Sie wollen. Also wir selber können uns nicht kitzeln. Das Stammhirn ist hier unten, das verlängerte Rückenmark. Das steuert sehr viele Vorgänge, die nichts mit dem Bewusstsein zu tun haben. Also Grundfunktionen, so wie Atmung oder Herzfrequenz zum Beispiel. Und das ist auch ganz gut so, das läuft einfach automatisch ab. Da müssen wir uns nicht ständig dran erinnern. Wer weiß, wie viele Leute sonst dauernd Herzinfarkte hätten, wenn wir uns dauernd darauf konzentrieren müssten, dass das Herz auch wirklich schlägt und pumpt. Zwischen dem Großhirn und dem Stammhirn, hier oben drauf, hinter dem grünen Schläfenlappen, das sieht man jetzt hier nicht, da befindet sich noch das Zwischenhirn, der Thalamus zum Beispiel und der Hypothalamus. Das ist so eine Art Relaisstation. Hier werden die eingehenden sensorischen Reize, die übers Rückenmark zum Beispiel zum Gehirn gelangen, die werden hier verarbeitet und an die Großhirnbereiche weitergegeben, die sensorischen Informationen. Also so eine Art Sekretariat kann man sich vorstellen. Ja, im Sekretariat wird entschieden, was wird weggeworfen und was wird weitergegeben zur weiteren Verarbeitung oder zur Abspeicherung im Gehirn, im Gedächtnis zum Beispiel. Jetzt hat man vielleicht den Eindruck gewonnen aus dem, was ich erzählt habe, dass man die Funktionen im Gehirn ganz gut einfach lokalisieren kann und sagen kann, okay, wenn ich das eine mache, dann ist einfach diese Hirnregion aktiv, wenn ich mich bewege, wenn ich was wahrnehme, ist diese Region aktiv und so weiter. Und solche Bilder kann man auch oft ganz nett im Internet finden. Ich habe hier auf einer Schweizer Webseite dieses Bild gesehen. Das ist aber leider viel, viel komplizierter und stimmt nicht. Denn es ist tatsächlich so, dass manche Regionen im Gehirn aktiver sind bei bestimmten Tätigkeiten. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie die Verantwortungsträger dafür sind. Sie sind offenbar beteiligt, aber das Gehirn insgesamt ist eigentlich ständig aktiv. Also es ist niemals so, dass irgendein Bereich im Gehirn einfach ausgeschaltet ist. Sonst hat man wirklich ein Problem, irgendeine Krankheit. Sondern das Gehirn arbeitet ständig zusammen. Und ganz viele Regionen korrelieren in ihrer Aktivität auch miteinander. Also das Gehirn ist ein ständig aktives Netzwerk. Zum Beispiel die Amygdala, das ist der Mandelkern hier, der sitzt so hier im Zwischenhirn. Bei dem ist es so, wenn da ein Hirntumor dran sitzt und der entfernt werden muss, dann ist es bei vielen Patienten so, dass die keine Angst mehr empfinden. Das heißt, die Amygdala ist offenbar notwendig dafür, um Angst oder Furcht zu empfinden. Das heißt aber nicht, dass sie allein dafür verantwortlich ist, sondern sie ist einfach notwendig, aber nicht hinreichend. Andere Bereiche sind auch aktiv. Und deswegen kann man durchaus auch an Angststörungen arbeiten. Es ist nicht so, dass dann nur die Amygdala automatisch einfach aktiv wird und wir fremdgesteuert sind von einem Teil des Gehirns in irgendeiner Weise. Wie vermisst man überhaupt das Gehirn? Also die häufigsten Methoden in der Vergangenheit waren einfach Verletzungen. Früher gab es noch keine Kenntnisse über elektromagnetische Wellen und so weiter. Deswegen musste man sich darauf verlassen, dass irgendwann im Krieg oder anderweitig Menschen gestorben sind. Und entweder musste man sich dann die Toten zur Hand nehmen und das Gehirn untersuchen oder Leute, die wirklich Kopfverletzungen hatten. Also im Ersten Weltkrieg hat man enorm viel über das Gehirn gelernt, was makaber klingt, aber was einfach so war. Seit 1924 stehen weitere Methoden zur Verfügung, nämlich man kann die Elektroenzephalographie anwenden. Das heißt, man setzt eine Haube auf, wie es mir hier gemacht worden ist, für Filmaufnahmen, denn wir bringen Ende dieses Jahres im Herbst einen Film zu der Thematik heraus. Und dann kann man die Aktivität der oberflächlichen Hirnstrukturen messen durch Induktion. Die Elektroden messen den Hirnstrom an der Schädeldecke und zwar in Echtzeit. Das ist unheimlich schnell, diese Methode. Aber da die nur auf der Schädeldecke sitzen, ist das Ganze sehr langsam. Im Gegensatz dazu ist die Magnetresonanztomographie, das sind diese riesigen Geräte hier, die auch im Krankenhaus stehen. Der ein oder andere war vielleicht schon mal drin in so einer Röhre, seit den 70er Jahren gibt es das. Und das ist wunderbar, denn wir können in den Körper reinschauen, ohne schädigende Röntgenstrahlung und ohne den Körper überhaupt aufschneiden zu müssen. Wir können da reinschauen und gucken, passt da drin alles oder gibt es Auffälligkeiten. Die Kernspinresonanz, die misst Relaxationszeiten von Atomkernen im Magnetfeldgradient. Ist ein bisschen kompliziert, wen es näher interessiert, dem erkläre ich es gerne später. Räumlich enorm genau, also bis in den Submillimeterbereich geht das rein, zeitlich aber sehr, sehr langsam. Deswegen liegt man da schon 20, 30 Minuten drin, wenn man da einen Hirnscan machen möchte. Manchmal sogar noch länger, je nachdem wie genau alles sein soll. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Methoden, aber das ist alles sehr technisch und soll uns nicht weiter interessieren. Wir waren neulich vor einem halben Jahr im Museum in Dortmund bei der DASA, bei der Deutschen Arbeitsschutzagentur, und da konnten wir Mindball spielen. Das war ganz spannend. Das ist meine Familie, Caroline, David und meine Frau Bettina. Vielleicht ist jemand aufgefallen, ich heiße Alexander, also A, B, C, D. Schön ordentlich durchalphabetisiert, unsere Familie. Und wir mussten hier so einen Ring aufsetzen dann sozusagen, und in der Mitte lag eine Kugel. Und über den Ring wurden die Hirnströme gemessen, und wer die besseren Gedanken, mehr Aktivität im Hirn aufweisen konnte, der schafft es, diese Kugel in Richtung des Gegners zu transportieren. Und bei wem die Kugel schließlich im Loch landet, der hat verloren. Tja, und so habe ich auch gegen meine Frau gespielt, und ich habe natürlich an meine Frau gedacht und dementsprechend dann auch so viel Hirnaktivität gehabt, dass die Kugel bei meiner Frau eingelocht worden ist. Sie wollte eine Revanche, wir haben die Plätze getauscht und auf einmal hat sie gewonnen. Dann habe ich sie gefragt, an was sie denn gedacht hat, und sie sagt mir, ach, also man muss dazu sagen, meine Frau, die dekoriert unheimlich gern, und sie hat tatsächlich an Dekoration gedacht. Offenbar ist bei ihr im Gehirn mehr los, wenn sie an Dekoration denkt, als wenn ich an sie denke. Was auch immer das jetzt wieder über unser Verhältnis zueinander aussagt. Wahrscheinlich ist das Ganze aber nur ein Messfehler, und diese Spulen sind vielleicht auch unterschiedlich empfindlich und so weiter, die man da aufsetzt. Aber es ist ein ganz witziges Spielzeug. Also man kann damit auch tolle Sachen machen. Und man merkt auch, Anstrengung bringt überhaupt nichts. Also man kann sich dann noch so sehr anstrengen, die Gehirnströme werden deswegen nicht mehr. Punkt 2. Gehirn und Persönlichkeit. Also wir haben jetzt ein bisschen was über die Struktur des Gehirns gelernt und was da so abläuft im Gehirn. Und jetzt mal so zu den Fragen Gehirnverletzungen. Das ist der Moment, wo im Hirn irgendwas nicht mehr so ist, wie es ursprünglich ist. Und das zeigt sich oft darin, dass bestimmte Funktionen nicht mehr funktionieren. Also beispielsweise bei Parkinson. Und da habe ich auch ein kleines Video mitgebracht. Und ich hoffe mal, das funktioniert. Also es ist ohne Ton, dieses Video. Aber man sieht einfach mal hier einen Parkinson-Patienten. Der kann seinen Arm nicht mehr koordinieren. Das hängt mit einem bestimmten Bereich in der Substantia nigra zusammen, der einfach nicht mehr ordentlich feuert. Da ist was blockiert. Und dann ist das Spannende, also es schüttelt ihn am ganzen Körper. Und das Spannende ist auch ein Glas Wasser. Der kann das nicht mehr koordinieren. Und festhalten, mit der anderen Hand versucht das noch. Aber es ist, also ich stelle mir das ganz grausam vor, wenn es einem so geht. Und der ist dann operiert worden. Bei der Operation wird einem so eine Art Schrittmacher eingebaut, also eine Elektrode wird in den Kopf eingelassen und unter dem Brustmuskel, ähnlich wie beim Herzschrittmacher, ist sozusagen der Taktgeber für diese Elektrode. Und damit werden die Hirnströme wieder ermöglicht in dem Bereich, die blockiert waren. Und man sieht, wie gut der Mann jetzt wieder alles koordinieren kann. Also es ist der gleiche Mann, nur an einem anderen Tag, deswegen hat er ein anderes Hemd an. Ansonsten weiterhin der gleiche. Und der kann ohne Probleme jetzt sogar dieses Glas Wasser ineinander wieder überführen. Und jetzt wird ausgeschaltet, jetzt wird der Taktgeber ausgeschaltet. Und sofort geht's wieder los. Also, dieses Video wurde mir zur Verfügung gestellt von dem Neurochirurgen Volker Sturm, der auch auf unserer DVD vorkommen wird. Deswegen steht hier auch Sturm. Der hat zahlreiche solche Operationen durchgeführt und damit zahlreichen Menschen eine enorme Lebensqualität wieder zurückgebracht. Allerdings ist das Ganze auch zeitlich begrenzt. Also das Gehirn baut einfach trotzdem weiter ab und irgendwann kann es auch wieder trotzdem zu Komplikationen leider kommen. So, jetzt geht's wieder von vorne los. Also von daher, wenn beim Gehirn etwas nicht mehr stimmt, dann hat es manchmal ganz massive Konsequenzen und manchmal hat man durch die Hirnforschung da sehr gute Korrelationen festgestellt und weiß, wo man eingreifen muss. Aber das ist nur eine ganz kleine, beschränkte Zahl von Krankheiten, wo man das wirklich kann. Das Gehirn ist ansonsten so komplex, dass man an vielen Stellen gar nicht weiß, wo man da eingreifen kann. Phantomschmerz hat man vielleicht schon mal gehört. Leute, die zum Beispiel amputiert werden mussten, Arm oder Bein, spüren trotzdem noch einen Schmerz dort. Das hängt wahrscheinlich mit den Nervenenden zusammen, die einfach weiterhin feuern. Und das Spannende ist aber, wenn man denen einen Gummiarm dann anbaut sozusagen oder durch den Spiegel das Ganze simuliert, dann können die sich durch Kratzen am Gummiarm tatsächlich dieses Jucken wieder beseitigen, dieses Gefühl, dass es wehtut oder ein Schmerzgefühl oder einen Juckreiz. Braucht ein bisschen Training, aber das zeigt, dass das Gehirn sozusagen sich daran anpasst, an das, was hier zu meinem Körper irgendwie dazugehört. Ein ganz berühmter Fall ist der Eisenbahnarbeiter Phineas Gage, der in den USA bei Eisenbahnarbeiten plötzlich bei einer Explosion eine Eisenstange durch den Kopf geschossen bekam. Und zwar dieser Art etwa. Also sein Schädel ist in einem Museum ausgestellt. Und das war sensationell, denn der hat überlebt, obwohl der diese Eisenstange durch den Kopf hindurch geschossen ist. Und er lief dann später auch nach dieser Verletzung mit dieser Stange durch Jahrmärkte und so weiter und wurde da als Attraktion ausgestellt, mehr oder weniger. Und er ist ein Beispiel für das sogenannte Frontalhirnsyndrom. Das besagt, dass er vorher ein zuverlässiger Ehemann und Mitarbeiter war und danach eher impulsiv und unzuverlässig wurde. Allerdings muss man sagen, dass das Ganze umstritten ist, ob das wirklich so war. Denn in der Zeit damals glaubte man noch, dass eben Funktionen im Gehirn ganz klar zuordnenbar sind. Und da gab es auch einen Hirnforscher, der sich sofort dieses Falls natürlich angenommen hat und der das dann gleich nutzte, um seine Theorie da weiter zu verbreiten. Es können genauso gut auch soziale Faktoren zu dieser Veränderung beigetragen haben, wenn man auf einmal auf Jahrmärkten ausgestellt wird mit seiner Verletzung. Und ein anderer Arzt, Bigelow, der ihn auch untersucht hat, der meinte, dass es nach ein paar Monaten wieder besser wurde, zumal er dann auch ausgewandert ist nach Chile und dort Kutschenfahrer geworden ist, der sehr pünktlich sein musste und auch zuverlässig die Ware wieder abliefern musste. Also von daher, je nachdem, welche Quellen man liest, also die englische Wikipedia schreibt was anderes als die deutsche an der Stelle zum Beispiel. Das ist schon mal sehr interessant, wie man das eben einordnen möchte. Natürlich hat es Konsequenzen, wenn so eine Stange durch den Kopf schießt, aber ob dadurch wirklich der Charakter verändert wird, ist sehr umstritten. Ja, und dann gibt es noch zahlreiche andere Beispiele. Ein Mann, der aufgrund einer Hirnverletzung seine Frau nicht mehr von einem Hut unterscheiden konnte. Das Gesichtserkennungsfeld war verletzt. Oder ein Schwerverbrecher, der auf einmal im Gefängnis anfängt, Liebesgedichte zu schreiben. Davon berichtet der Neurologe Oliver Sacks. Also, wenn man das Ganze jetzt mal konsequent zu Ende denkt, dann könnte man so Folgendes daraus folgern. Gehirnverletzungen können zu Veränderungen von Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmalen führen. Das könnte man doch theoretisch so interpretieren, dass die Persönlichkeit und alle Eigenschaften des Menschen lediglich nur eine Funktion des Gehirns sind. Also die Materie, die hier drin ist, bestimmt vollständig, wer ich bin. Und mein Ich ist dann, wenn man das Ganze zu Ende denkt, nur ein Epiphänomen, so wie der Rauch vom Feuer aufsteigt. Das eigentlich Wichtige ist das Feuer, also die Neuronen hier drin, die feuern. Und dieses Ich-Gefühl, auf das wir so stolz sind, das uns so wichtig ist, das ist eigentlich nur so eine Nebenerscheinung, eben wie der Rauch des Feuers, aber für die Biologie des Körpers eigentlich völlig unwichtig. Das Ich ist nur eine Illusion. Wie zum Beispiel der Philosoph Thomas Metzinger oder der Hirnforscher Gerhard Roth behaupten. Man nennt diese Position den reduktionistischen Materialismus. Materialismus bedeutet, es gibt nichts anderes als Materie, es gibt nichts Geistiges, sondern nur Materie. Und alle geistigen Phänomene sind nichts anderes als Funktionen von materiellen Objekten. Deswegen reduktionistischer Materialismus, weil man kann alles reduzieren auf Materie. So ist das gemeint. Und das ist eine heutzutage weit verbreitete Position. Wenn dem so ist, dann müsste es ja auch möglich sein, Computer zu bauen, die auch ein Ich-Bewusstsein hervorbringen. Und genau daran arbeiten Wissenschaftler auch. Zum Beispiel im Blue Brain Project oder so ähnlich. Die Frage ist also, können wir ein intelligentes Wesen konstruieren, das auch Bewusstsein hat und Absichten entwickeln kann? Das Gehirn arbeitet analog zu einem Computer. Das wäre die zentrale These dieser Art von Neurowissenschaften. Stichwort dazu sind neuronale Netze, ist jetzt zu kompliziert zum Erklären. Es geht einfach darum, dass Inputs verarbeitet werden und einen bestimmten Output hervorbringen. So wie es ja offenbar auch unser Gehirn tut. Sinnesreize rein, Reaktion auf die Sinnesreize raus. Ganz einfach materialistisch gedacht, nachgebaut sozusagen. Neuronale Netze verknüpfen, die werden dann trainiert durch Verknüpfungen, also anhand von bestimmten Gegebenheiten wird trainiert, welcher Output rauskommt und so weiter. Und so kann man dann zum Beispiel Schachcomputer konstruieren, wie zum Beispiel Deep Blue. Und es war 1996 ein ganz großes Aha-Erlebnis, als der es tatsächlich geschafft hat, den Schachweltmeister Garry Kasparov zu schlagen in dieser Partie. Wer Lust hat, kann gerne nachher nochmal mit mir analysieren, warum Kasparov mit den schwarzen Figuren in dieser Stellung plötzlich aufgibt und Deep Blue mit den weißen Figuren gewonnen hat. Insgesamt hat aber Kasparov 1996 trotzdem noch mit 4-2 gewonnen, also zweimal unentschieden, einmal verloren und dreimal hat er gewonnen. 1997 gab es den Revanchekampf, denn natürlich hat der Konstrukteur von Deep Blue, Microsoft, sich nicht geschlagen gegeben und tatsächlich 1997 gewinnt Deep Blue sogar das gesamte Match. Und Kasparov kommentiert das folgendermaßen: Der Computer hat sich geweigert, in eine Position zu ziehen, die einen entscheidenden kurzzeitigen Vorteil hatte. Der Computer zeigte sozusagen ein sehr menschliches Gespür für Gefahr. So hat Kasparov das kommentiert. Und dieses Zitat ging auch um die Welt. Hat dieser Computer tatsächlich ein Bewusstsein und ein Gespür für Gefahr entwickelt? Oder konnte er nur einfach weit genug rechnen? Also im Schach hat der Computer es geschafft, den Menschen zu überflügeln. Lange Zeit ging man davon aus, dass Go viel komplizierter ist und viel intuitiver funktioniert, weil räumliches Vorstellungsvermögen da noch einen viel größeren Raum einnimmt. Und so glaubte man lange Zeit, Go würde man niemals durch Computer nachbauen können und den Menschen dann schlagen können. Aber auch letztes Jahr war es soweit, der Go-Weltmeister Lee Sedol aus Südkorea wurde von AlphaGo, Google hat den konstruiert, 4-1 geschlagen. Die Grundfrage ist aber trotzdem, handelt es sich bei dem Go-Computer und bei dem Schachcomputer um menschliche Intelligenz? Mal Vergleich. Wie funktioniert so ein Computer? Letztendlich ist das immer eine Information, die binär gespeichert ist. Also 0, 1, 0, 0, 0, 1 und so weiter. Und diese Information wird durch das künstliche neuronale Netzwerk durchgejagt und verarbeitet, um am Ende einen Output herauszukriegen, der durch eine Bewertungsfunktion, die dem Computer einprogrammiert worden ist, schließlich bewertet wird. Und wenn die gut genug ist, dann trainiert die diesen Algorithmus so lange, bis der einfach optimale Ergebnisse produziert. Und wenn genug Rechenleistung da ist, eben deutlich stärker Schach spielt als Kasparov oder Go spielt. Bewusstseinsinhalte des Menschen funktionieren normalerweise ganz anders. Bei uns hier handelt es sich nicht um ein binäres Speichersystem, sondern wir, wenn wir denken, arbeiten ganz stark mit Analogien, mit abstrakten Begriffen, mit Konzepten, mit Bedeutung. Also nicht mit Ja, Nein, Antworten auf Fragen, sondern wir arbeiten mit Bedeutung, mit abstrakten Konzepten, mit Symbolen. Und die Frage ist, ob Computer überhaupt symbolisches Denken lernen können. Ein Beispiel dafür. Von außen schaut das so aus, als ob wir es hier mit einem Dolmetscher zu tun haben. Ein Fragesteller schreibt auf eine Kugel chinesische Schriftzeichen eine Frage. In chinesischen Schriftzeichen eine Frage. Hier drin, in der Blackbox, sitzt eine Person oder steht, die keine Ahnung von Chinesisch hat. Aber sie hat einen guten Blick für Zeichen und kann anhand einer Zeichenübersetzungstabelle einfach schauen, okay, wenn ich dieses Zeichen hier reinbekomme auf Chinesisch, dann muss ich das entsprechende andere chinesische Zeichen ausgeben auf der anderen Seite. Deswegen nimmt er dann die entsprechende Output-Kugel und die Person, die die Frage gestellt hat, bekommt den Output und ist zufrieden mit der Antwort. Man könnte jetzt sagen, super, ein toller Übersetzer, der kann toll Chinesisch. Der Punkt ist aber der hier drin ist, hat überhaupt keine Ahnung von Chinesisch. Wenn Menschen Sprachen übersetzen, dann funktioniert das typischerweise ganz anders. Die verstehen die Symbole, die ordnen diese Symbole mit Bedeutung zu und Tabelle, sondern eben auf der Bedeutung basierend. Deswegen würde ich warum ein Computer kein intelligentes Wesen ist. Erstens, nur ein bewusstes Subjekt kann Gedanken haben. Ein Computer simuliert zwar das Input- und Output-Verhalten eines bewussten Wesens, aber eben nur deswegen, weil ein bewusstes Wesen, nämlich der Mensch, der den vorher gebaut hat, diesen Computer entsprechend programmiert hat, aufgrund eines Algorithmus. Ein Computer hat aber keine Gedanken über etwas, nach allem, was wir so wahrnehmen, sondern er tut einfach das, was ihm einprogrammiert worden ist. Also die Information, die am Ende rauskommt, ist immer die Summe aus Input-Informationen plus Programmierinformationen. Das kommt am Ende raus. Aber dass ein Computer eine eigene Absicht entwickeln würde, ich will jetzt heiraten oder irgendwie sowas, das hat noch keiner gehört. Man könnte natürlich mal versuchen, das ihm einzuprogrammieren und schauen, was dann passiert. Auch eigene Ziele. Was ist wünschenswert? Ein Computer reflektiert nicht über sein Leben oder über seine Existenz. Und auch rationales Denken. Ein Computer simuliert zwar Rechnungen gemäß Algorithmen, also Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe-Prinzip, EVA, aber ihm fehlt die bewusste Einsicht in die rationalen mathematischen Gesetze. Er fängt nicht an zu forschen, welche rationalen Gesetze gibt es da eigentlich in der Mathematik und wie kann ich noch intelligenter rechnen und arbeiten. Er tut nur eben genau das, was ihm einprogrammiert worden ist. Und so kommen wir zu der großen Frage, ja, was ist denn eigentlich Bewusstsein? Wenn wir davon ausgehen, dass wir Bewusstsein haben, uns als Subjekte wahrnehmen, während ein Computer offenbar nur eine Maschine ist, die zwar von außen manchmal fast so wirken kann wie ein Lebewesen, aufgrund der programmierten Input-Output-Verknüpfung, aber offenbar keine eigenen Absichten hat. Dieses Problem, was Bewusstsein ist, wurde besonders im 19. Jahrhundert bekannt durch Émile Dubois-Raymond, ein Physiologe an der Charité in Berlin. Der hat das sogenannte Ignorabimus-Problem entworfen und gesagt, wir werden es niemals wissen können, was Bewusstsein ist, weil sich Bewusstsein einer materiellen Erforschung entziehen wird, für immer. Davon ging er aus. Und auch der atheistische Philosoph, der materialistische Philosoph Thomas Metzinger gibt zu, das Problem des Bewusstseins bildet heute die äußerste Grenze des menschlichen Strebens nach Erkenntnis. Schmerz, Geruch, Ich-Bewusstsein können unmöglich nur aus physikalischen Gehirnvorgängen entstehen. Das ist die Herausforderung, vor der die Wissenschaftler stehen. Warum empfinden wir Schmerz? Warum ist es nicht einfach nur so, dass ein Input und ein Output erzeugt werden? Warum haben wir ein Erlebnis dabei? Warum nehmen wir Bilder wahr im Kopf? Wo sind diese Bilder? Was ist das eigentlich? Warum nehmen wir uns als Person, als Ich wahr? Bewusstsein, es gibt keine eindeutige Definition, was eigentlich Bewusstsein ist. Also eine sehr pragmatische, aber durchaus zutreffende Definition habe ich gefunden bei einem amerikanischen Philosophen, J.P. Moreland. Was ich wahrnehme, wenn ich darauf achte, wie es mir geht. Also, wenn wir mal kurz abschalten von dem Vortrag und einfach mal überlegen, wie geht es mir eigentlich gerade. Was ich dann wahrnehme, das ist unser Bewusstsein. Dass ich mich als Autor meiner Wahrnehmung empfinde. Es gibt aber auch andere Definitionen, eben aus dem reduktionistischen Materialismus. Da sagt man, das bewusste Selbst ist gar nicht nachweisbar, denn wie will ich nachweisen, dass ich nicht auch einfach nur so ein Computer bin, der nur Rationalität simuliert? Das kann ich keinem begreifbar machen, der mir das nicht glauben will. Der sagt, ich bin eben nur ein Zombie sozusagen, der das konstruiert ist von irgendeinem intelligenten Außerirdischen zum Beispiel. Also ist nicht nachweisbar. Nachweisbar ist naturwissenschaftlich eben nur die Fähigkeit des Selbst zur Selbstrepräsentation, also sprich Zustände im Gehirn. Messen können wir nur Aktivitätsmuster im Gehirn. Und dieses Ich wird deswegen eben oft als Fiktion bezeichnet. Im Materialismus, im Unterschied dazu, wenn man Dualist ist, also davon ausgeht, dass es nicht nur die materielle Ebene gibt, sondern auch eine wirklich existente geistige Ebene, die mit der Materie verknüpft sein kann, dann ist das Selbst eben eine nicht-materielle Realität, die aber mit der Materie wechselwirken kann. Wenn auch noch unklar ist, durch welchen Mechanismus das genau passiert, aber wenn ich davon ausgehe, dass ich nicht komplett durch Materie determiniert bin, kann ich sagen, ich will jetzt meinen Arm heben und tatsächlich mein Körper, mein materielles Korrelat sozusagen, führt diese Aktion aus, die ich mir gerade vorgenommen habe. Also die Weltanschauung spielt eine enorme Rolle in der Interpretation von hirnwissenschaftlichen Messungen. Das kann man immer wieder feststellen. Was ist Bewusstsein? Wie versucht man dem Ganzen auf die Spur zu kommen? Und man merkt, das ist heute immer noch ganz aktuell. Hier, Februar 2017. Man hat ein gigantisches Neuron entdeckt. Christoph Koch, einer der führenden Wissenschaftler in dem Bereich, arbeitet in Kalifornien. Der hat schon 2014 festgestellt, durch Elektrodenstimulation, also wieder elektrische Felder, die man aufs Gehirn wirken lässt, auf einen bestimmten Bereich des Gehirns unter der Großhirnrinde, bei einer Epilepsie-Patientin hat er plötzlich festgestellt, wenn ich ein bestimmtes Areal stimuliere, dann schaltet die ihre Aufmerksamkeit aus und wenn ich es wieder deaktiviere und nicht mehr stimuliere, dann ist sie auf einmal wieder aufmerksam. Daraus folgert er, vielleicht gibt es so eine Art Schalter, dass in diesem Bereich des Klaustrums sozusagen unser Bewusstsein sitzt. Jetzt kann es aber auch einfach nur sein, dass dieses Klaustrum einfach nur so eine Art Relaisstelle ist, die vielleicht auch die Energiezufuhr wieder für manche Bereiche abschaltet und deswegen das Bewusstsein weg ist. Also zu behaupten, dass das der Sitz des Bewusstseins ist, ist sicherlich eine gewagte Hypothese und bedarf durchaus noch weiterer Verfestigung. Also hier in dem Mäusegehirn hat er drei gigantische Neuronen entdeckt, also die vom Soma bis zum Ende des Axons sich ums ganze Gehirn herum wickeln sozusagen. Teilweise sogar mehrfach. Er nennt das Ganze die Dornenkrone, Crown of Thorns, kreativer Begriff. Aber andere Hirnwissenschaftler sind wieder ganz anderer Meinung. Die sagen, Bewusstsein entsteht nicht in einem einzelnen Hirnbereich, das heißt, es ist gar nicht lokalisierbar an einem bestimmten Ort, sondern Bewusstsein entsteht durch das dynamische Zusammenwirken ganz vieler Hirnregionen. Und natürlich kann man da dann auch bestimmte Regionen hier untersuchen, Aktivitätsmuster feststellen, wann, wenn ich etwas tue, ist was aktiv sozusagen. Also man misst einmal im Ruhezustand, denken Sie an gar nichts sozusagen und dann misst man das Gehirn und dann denken Sie an ein rosanes Haus und dann misst man wieder und stellt fest, ah, jetzt sind hier im visuellen Kortex auf einmal bestimmte Regionen aktiv. Und so kann man im Aktivitätsunterschied das Ganze feststellen. Aber das Gehirn ist immer als Ganzes aktiv. Es ist nie ein Bereich wirklich abgeschaltet. Der wichtige Punkt dabei ist aber der, dass es eine grundsätzliche Frage gibt. Nur weil etwas aktiv ist, während wir an etwas denken, kann ganz unterschiedliche Interpretationen zulassen. Es kann nämlich entweder eine kausale Relation sein, das heißt, weil diese Regionen aktiv sind, deswegen empfinden wir ein bewusstes Phänomen, also die verursachen unser Bewusstsein sozusagen. Es kann aber auch eine Korrelation sein. dass etwas anderes unsere Gedanken verursacht und diese Gedanken in der Materie realisiert und das Ganze einfach parallel miteinander einhergeht. Auch hier ist wieder die Frage, mit welcher Weltanschauung gehen wir an diese Daten ran und wie interpretieren wir das Ganze? Und das führt uns auf das Qualia-Problem, das momentan die härteste Nuss für den sogenannten reduktionistischen Materialismus darstellt. Qualia kommt aus dem Lateinischen, vielleicht hat der ein oder andere mal Latein in der Schule gehabt, quale wie beschaffen. Es geht darum, wie sich etwas anfühlt. Also eine Farbe zu sehen zum Beispiel. Oder einen Ton zu hören, gerade dieser wunderschöne Chorklang. Jeder von uns hat ihn auch wieder ganz anders erlebt. Und ich weiß gar nicht, ob Sie das Gleiche gehört haben wie ich. Vielleicht sprechen wir zwar darüber, dass wir beide einen C-Dur-Akkord gehört haben. Aber vielleicht hat sich der bei mir ganz anders angehört als bei Ihnen. Wir können nur darüber kommunizieren. Aber die Gedanken, die Empfindungen, die wir hatten dabei, die sind völlig individuell und nur dem Ich-Bewusstsein zugänglich. Niemand anders hat Zugang zu diesem Empfinden. Ich erlebe etwas und zwar unmittelbar. Beim Schmerz wird das dadurch deutlich, dass ich Autsch sage, zum Beispiel. Diese erste Personenperspektive gehört nur mir, niemand anderem. Ich weiß nicht, wie Ihr Rot aussieht. Vielleicht sieht es ganz anders aus. Wir sagen zwar, diese Stühle sind rot, aber vielleicht habe ich hier einen ganz anderen Eindruck als Sie. Das können wir gar nicht wissen. Und dazu gibt es ein Gedankenexperiment, und zwar eine Wissenschaftlerin, die über Physik und Biologie alles weiß. Und deswegen auch genau weiß, wie Farbsehen funktioniert. Sie hat nur ein Problem. Sie ist leider farbenblind geboren. Diese Wissenschaftlerin Mary. Und jetzt passiert eines Tages ein Wunder, oder sie wird operiert, wie auch immer, es ist ein Gedankenexperiment, es hat nie stattgefunden, und auf einmal kann sie sehen. Und auf einmal sieht sie rot, blau und grün. Sie wusste vorher alles, wie das Ganze funktioniert, aber sie konnte es nicht selbst sehen. Und die Frage ist, hat Mary dabei etwas Neues gelernt? Sie hat ja vorher schon alles drüber gewusst, aber sie erlebt etwas Neues. Sind alle Informationen über die Bedingungen des Rotsehens bereits hinreichend, um Rotsehen vollständig zu verstehen? Oder steckt was Neues drin, eine neue Information? Ist die vollständige wissenschaftliche Kenntnis impliziert kein Wissen um den qualitativen Aspekt unserer Bewusstseinszustände. Die Existenz bewussten Erlebens ist ein zusätzliches Faktum. Das heißt, wir können physikalisch alles verstanden haben. Das Erleben dessen, was die Physiker verstanden haben, ist nochmal was ganz anderes. Das sagt die Theologin Christine Austerau, die sich habilitiert hat zu dem ganzen Thema und die jetzt Kirchentagspräsidentin war beim Kirchentag in Berlin. Damit verbunden ist noch ein weiteres Problem des reduktionistischen Materialismus, das der Genetiker Haldane sehr pointiert auf den Punkt gebracht hat. Nämlich, wenn die Gedanken, die ich habe, in meinem Verstand, nur die Bewegungen von Atomen oder von Neuronen, würden wir heute sagen, in meinem Gehirn sind. Also ein Mechanismus, der durch geistlose, ungesteuerte, man könnte auch sagen irrationale Prozesse entstanden ist. Warum sollte ich dann irgendetwas glauben, das mir dieser Verstand sagt? Einschließlich der Tatsache, dass mein Gehirn aus Atomen besteht, denn das folgere ich ja genau aufgrund dieser Gedanken. Welche Gründe gibt es dann insbesondere dafür, für die Überzeugung, der Naturalismus sei wahr, also die Tatsache, dass alles mit natürlichen Dingen zugeht, es eben nur Materie gibt. Hier beißt sich offenbar die Katze in den Schwanz, wie Haldane richtig feststellt. Also warum können wir überhaupt unserem Denken vertrauen? Jürgen Habermas sagt, ein Sozialphilosoph, Soziologieprofessor aus Frankfurt, einer der bedeutendsten deutschen Philosophen der Gegenwart, wenn das stimmen würde, dann gäbe es keine Gründe mehr, sondern nur noch Ursachen. Das heißt, dann können wir sofort aufhören mit diesem Vortrag hier, weil sowieso alles nur durch das Feuern der Neuronen bestimmt ist. Wir handeln und diskutieren nicht mehr aufgrund von rationaler Einsicht und von Gründen, sondern nur noch aufgrund des Feuerns der Neuronen. Und das kann völlig irrational sein. Ein Taschenrechner, der ausgibt 1 plus 1 gleich 3, begeht keinen einzigen naturwissenschaftlichen Fehler. Der hält sich komplett an die Maxwell'schen Gesetze und ans Ohmsche Gesetz. Aber trotzdem widerspricht er den Gesetzen der mathematischen Logik. Also hier ein Grundproblem des materialistischen Reduktionismus. Wir sägen uns den Ast ab, auf dem wir sitzen. Wir können unserem Denken, wir haben keinen Grund mehr, unserem Denken zu vertrauen. Wir können nur noch sagen, es stimmt halt einfach. Deswegen ist es einfach im Laufe der Zeit optimal adaptiert worden. Das wäre die einzige Antwort. Aber warum sollte durch Selektion auf Fortpflanzungsfähigkeit hin auf einmal rational richtiges, wahrheitsfähiges Denken herauskommen, das die allgemeine Relativitätstheorie entwickeln kann? Das ist eigentlich nicht so fortpflanzungsförderlich letztendlich. Also Einstein hat sich nicht dadurch ausgezeichnet, dass er besonders viele und besonders intelligente Kinder hervorgebracht hat. Und der Philosoph Thomas Nagel hat vor 5 Jahren ein Buch geschrieben, Mind and Cosmos, also Geist und Kosmos, in dem er schreibt, es wäre ein Fortschritt, wenn die säkulare theoretische Elite sich selbst vom Materialismus und vom Lückenbüßer-Darwinismus abnabeln könnte. Dieser Ansatz ist nicht in der Lage, eine adäquate Erklärung unseres Universums zu liefern. Und er sagt, der Materialismus und der Darwinismus kann nicht erklären, wie überhaupt Leben entstanden ist, wie Bewusstsein entstanden ist und wie Rationalität entstanden ist und wie moralische Werte entstanden sind und worin sie eigentlich bestehen, wenn alles nur Materie wäre. Ich kann das jetzt nicht alles im Einzelnen aufführen, das ist jedenfalls ein sehr spannendes Buch, aber auch sehr komplex, wenn man das lesen möchte. Aber ich kann nachher gerne noch ein bisschen was darüber erzählen, wenn Fragen dazu bestehen. Er ist selber ein Naturalist, interessanterweise, aber er sagt, die Natur muss ganz anders beschaffen sein, als wir sie uns gegenwärtig vorstellen. Sie muss sogenannte teleologische Prinzipien beinhalten. Wobei er damit selber in gewisse Probleme kommt, wenn er sowas postuliert. Also er postuliert, dass die Natur Absichten haben kann. Die Frage ist nur, wie kann etwas, was nicht eine Person ist, Absichten haben? Auch darauf gibt er in seinem Buch leider keine Antwort, was sein Buch auch ziemlich heftiger Kritik ausgesetzt hat schließlich. Also das Qualia-Problem ist der große Stein, das große Problem für den Materialismus. Dennoch versuchen Materialisten, alles rein auf Ebene der Materie zu erklären, auch den freien Willen. Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn ich davon ausgehe, dass alles nur durch Neuronen bestimmt ist, dann kann natürlich am Ende auch nicht rauskommen, dass wir einen freien Willen haben. Und genauso ist es auch. Also, wenn man davon ausgeht, dass wir nur determiniert sind durch das, was in unserem Hirn passiert, dann ist das, was Benjamin Libet gemacht hat, schon entschieden. Er lässt nämlich einen Probanden die Hand heben und der Proband soll sich merken, bei welcher Zeigerstellung, also der Zeiger rast hier immer alle 2 Sekunden einmal rundherum, bei welcher Zeigerstellung er sich entschieden hat, die Hand zu heben. Und diese Zeit soll er sich merken und dem Versuchsleiter mitteilen. Und dann stellt man fest, dass die Bewegungsabsicht, die bewusst ist, hier etwa 200 Millisekunden bevor die Bewegung passiert, geschieht, nachdem schon 500 Millisekunden vorher etwa ein bestimmtes Potenzial im Gehirn begonnen hat anzusteigen. Und daraus folgern manche Hirnforscher, dass das Gehirn schon vornherein eine Entscheidung für uns trifft und die wird uns irgendwann bewusst und wir folgen nur noch der Entscheidung, die das Gehirn für uns schon getroffen hat. Wir haben also gar keinen freien Willen. Das ist die Schlussfolgerung aus diesem Experiment. Benjamin Libet war da sogar vorsichtiger bei dieser Schlussfolgerung, muss man sagen, aber eine ganze Reihe von gerade deutschen Hirnforschern haben das daraus gefolgert. Also Gerhard Roth zum Beispiel, als einer der führenden Vertreter. Oder Singer, auch aus Frankfurt. Tja, ist also unsere bewusste Entscheidung nur eine Illusion? Man muss aber folgende Dinge bedenken. Erstens, es handelt sich bei diesem Versuch, den Finger zu heben, gar nicht um eine echte Entscheidung. Denn die Entscheidung, dass ich den Finger innerhalb der nächsten 3 Sekunden heben werde, ist schon getroffen. Denn das ist die Anweisung des Versuchsleiters. Das heißt, es ist eigentlich zu erwarten, dass sich schon im Gehirn irgendwas aufbaut, was mir hilft, meinen Finger zu bewegen. Die Frage ist nur noch, zu welchem Auslösezeitpunkt werde ich das Ganze machen. Und dann ist noch etwas anderes Spannende. Was ich Ihnen gerade präsentiert habe, ist der Mittelwert über alle Probanden. Was man eigentlich festgestellt hat, ist, dass der Zeitpunkt der unbewussten Entscheidung von den Probanden sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Und das müssen Sie mal selber ausprobieren. Das ist gar nicht so leicht zu sagen, wann habe ich mich eigentlich bewusst entschieden, den Finger zu heben. Setzen Sie sich mal vor einen Wecker oder vor eine Stoppuhr und dann sagen Sie, ich will meinen Finger heben im Lauf der nächsten 10 Sekunden und dann merken Sie sich mal genau, wann Sie die Entscheidung bewusst getroffen haben und heben den Finger. Das ist gar nicht so einfach festzustellen, wann habe ich mich eigentlich bewusst entschieden. Und dann hat man auch noch festgestellt, dass es die Möglichkeit gibt, Entscheidungen, die scheinbar schon vorbereitet sind, 500 Millisekunden vorher, trotzdem 200 Millisekunden vorher noch abzubrechen. Das ist auch nochmal bestätigt worden, jetzt vor 2 Jahren von John Dylan Haynes, einem Hirnforscher an der Berliner Charité. Der hat Leute vor einen Bildschirm gesetzt, der entweder rot oder grün ist. Und wenn die Probanden sollten ein Pedal betätigen mit dem Fuß, so, wenn der Bildschirm grün ist. Gleichzeitig hatten sie aber ein eine EEG-Kappe auf und anhand dieser Kappe konnte der Computer die Hirnströme auswerten und vorhersagen, wann der Proband seinen Fuß bewegen wird. Das heißt, am Anfang hat der Proband jeweils super gewonnen, immer gedrückt, wenn der Bildschirm grün war. Aber irgendwann hat der Computer vorhersagen können, wann der Proband drücken wird und hat deswegen schnell auf rot umgeschaltet und plötzlich gab es Minuspunkt für den Probanden. Und jetzt war die spannende Frage, kann der Proband darauf reagieren? Und das Überraschende war, ja, er konnte darauf reagieren. Dylan Haynes ging zwar davon aus, dass es wahrscheinlich trotzdem einen Punkt gibt, etwa 200 Millisekunden vor der Bewegung des Fußes, zu dem es kein Zurück mehr gibt. Das kann aber auch an der Messapparatur liegen. Es gibt einen anderen Hirnforscher, Boris Kotschubay aus Tübingen, der andere Experimente durchgeführt hat, wo es darum ging, mit einem Finger einem Punkt zu folgen. Und der Punkt wurde kurz vor dem Auftreffen des Fingers nochmal verschoben. Und das Spannende war, die Probanden konnten den Punkt trotzdem genau treffen. Das heißt, sie konnten innerhalb weniger Millisekunden noch nachjustieren und den Finger dem Punkt nachführen, interessanterweise. Also, ob es tatsächlich so einen Point of No Return gibt, vielleicht in dieser speziellen Versuchsanordnung, aber vermutlich kann der Mensch ständig noch eingreifen in diese Bereitschaftspotenziale, die im Gehirn aufgebaut werden. Tja, und jetzt wird es natürlich richtig spannend. Ist eigentlich, wenn alles nur durch unser Gehirn gesteuert wird, ist der Glaube an Gott dann vielleicht auch nur eine Illusion, ein Konstrukt des Gehirns? Soll das etwa ein Witz sein? Sie befinden sich genau hier im Temporallappen. Das hat nämlich ein gewisser Herr Persinger versucht, Ende der 80er Jahre zu zeigen. Der hat einen sogenannten Gotteshelm konstruiert, einen Motorradhelm, in den er Magnetspulen eingebaut hat. Und diese Magnetspulen hat er aktiviert und dann hat er die Probanden gefragt, was sie erlebt haben während einer bestimmten Zeit, in der sie etwa eine halbe Stunde lang in einem dunklen Raum saßen. Und das Spannende war, also das Magnetfeld ist enorm klein, ein Mikrotesla. Das Erdmagnetfeld beträgt etwa 20 Mikrotesla, also ist 20 mal so stark wie das Magnetfeld, mit dem er hier den Probanden stimuliert hat. Wenn er eine bestimmte Region auf der linken Seite des temporalen Parietallappens stimuliert, dann hören manche Personen Stimmen und interpretieren die als externe Stimmen. Links sitzt auch das Sprachzentrum, sowohl für Verständnis als auch für Sprachausgabe. Und auf der rechten Seite wiederum, da spüren sie eine Gegenwart eines anderen Wesens. Die konkrete Erfahrung, was genau sie da gespürt haben oder gehört haben, ist aber ganz stark abhängig von der Prägung der Person. Also manche behaupten, sie hätten Jesus erlebt, andere Buddha, andere UFOs oder Geister oder Verstorbene oder ein Schweben oder was auch immer. Populärwissenschaftlich kann man das Ganze sehr schön nachlesen bei Ulrich Schnabel. Der hat ein Buch geschrieben, Die Vermessung des Glaubens. Sehr interessant zu lesen. Er selber ist Skeptiker, beschreibt aber, finde ich, sehr neutral, was da gemessen wurde und ob das wirklich das hergibt, was gefolgert wird. Das ist natürlich aufsehenerregend und auch der Spiegel hat das zur Titelgeschichte gemacht. 2005 hat sich deswegen ein schwedischer Wissenschaftler dran gemacht, zu sagen, das will ich doch mal nachmessen, ob das nur bei dem Persinger in Amerika funktioniert oder ob das auch in Europa funktioniert. Und so hat er eine Doppelblindstudie durchgeführt, das hat nämlich Persinger nicht gemacht, und hat sich 89 Probanden ausgewählt. Alle unter den gleichen Bedingungen ins Dunkle gesetzt. Mit einem kleinen Unterschied. Bei manchen hat er ein Magnetfeld aktiviert, bei anderen nicht. Hat es den Probanden aber nicht gesagt und auch dem Versuchsleiter nicht gesagt, der einen Versuch durchgeführt hat. Nur er wusste das sozusagen. Tja, und dann war das Spannende, dass auch die Kontrollgruppe, bei der gar keine Magnetfelder induziert worden sind, auch mystische Erfahrungen gemacht hat, wie die magnetstimulierte Gruppe. Vielleicht muss man das einfach mal machen, eine halbe Stunde in so einem ganz dunklen Raum sitzen und so einen Helm auf dem Kopf und zu wissen, irgendwas wird in meinem Kopf gemacht. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber vielleicht passiert was dabei. Jedenfalls behauptet Per Grundquist, er hat keinerlei Hinweise auf eine Wirkung der magnetischen Felder feststellen können. Und es war enorm abhängig auch wieder von der Charakteristik der Probanden, also welche Weltanschauung sie schon mitgebracht hat. Richard Dawkins zum Beispiel, der ist auch mal zum Persinger gegangen und wollte den Helm sich mal aufsetzen und gucken, ob er dann auch eine Gotteserfahrung hat. Richard Dawkins ist ja einer der populärsten Atheisten. Und der hat bei Persinger keine mystische Erfahrung machen können. Im Gegensatz zu manch anderen Leuten. Ja, das ließ aber Persinger natürlich nicht auf sich sitzen. Und er sagt, der Grundquist, der hat das alles falsch gemacht. Der hat gar nicht genau zugehört, als ich ihm das erklärt habe. Vor allem, was er eigentlich hätte feststellen müssen, ist der Unterschied zwischen der Stimulation rechts und links, das Grundquist aber auch nicht nachvollziehen konnte. Das ist natürlich jetzt Gegenstand einer hitzigen Debatte, ja? Hat Preußinger betrogen oder nicht? Was ist da wirklich abgelaufen? Man müsste es vielleicht einfach nochmal wiederholen. Vielleicht sollten es wir Deutschen oder wir Österreicher mal machen. Mal gucken. Die Bühne ist freigegeben. Also man kann sich die Daten holen, wer es mal ausprobieren möchte. Diskussion. Selbst wenn Preußinger recht gehabt haben sollte, was sagt sein Experiment wirklich aus? Angenommen, man könnte Gottes Erfahrungen stimulieren. Widerlegt das dann die Existenz Gottes und würde das beweisen, dass Gott einfach nur eine Illusion von Neuronen ist? Oder zeigt das vielmehr einfach, dass der Mensch organisch in der Lage ist, Gottes Erfahrungen zu machen, weil das Gehirn eben in der Lage ist, solche Erfahrungen zu verarbeiten und umzusetzen, wahrzunehmen, bewusst zu machen? Man könnte das Gleiche auch mit was ganz anderem machen als mit einer Gotteserfahrung, zum Beispiel mit einem Stück Kuchen. Man könnte versuchen, durch Stimulation ein Kuchenerlebnis zu stimulieren, ohne dass ein Kuchen in der Nähe ist, dass man das Geschmackserlebnis eines Kuchen nachvollziehen kann. Und ich bin mir sicher, man würde das schaffen, wenn man lang genug versucht, diese Areale ausfindig zu machen. Man hätte damit aber in keinster Weise die Existenz eines Kuchens widerlegt. Man hat lediglich gezeigt, dass das Gehirn in der Lage ist, solche Kuchenerfahrungen zu machen. Und die zweite große Frage, die man an Preußinger stellen muss, ist, was ist eigentlich eine Gotteserfahrung? Ist eine Gotteserfahrung immer eine mystische Erfahrung? Also eine Erfahrung, die irgendetwas mit dem Überschreiten der normalen Wahrnehmung zu tun hat? Also meine eigenen Gotteserfahrungen mache ich vor allem dann, wenn ich zum Beispiel in der Bibel lese und mich von Gott angesprochen fühle oder etwas ganz Neues entdecke beim Bibellesen. Oder wenn ich im Alltag plötzlich merke, hier kann ich Gottes Willen tun. Oder hier habe ich den Eindruck, hier hilft mir Gott. Oder ich entdecke Gottes Plan in irgendeiner Sache. Also das sind bei mir viel mehr kognitive oder emotionale Prozesse. Ganz normale Prozesse, die ich auch im Umgang mit anderen Menschen erleben kann. Und von daher, Gottes Erfahrung nur als etwas Mystisches, als eine Begegnung der dritten Art zu definieren, halte ich doch für zumindest nicht ein biblisches Verständnis von Gottes Erfahrung. Es mag in manchen Religionen eine Definition geben, die da einer Gottes Erfahrung nahe kommt, aber nicht im biblisch-christlichen jüdischen Verständnis. Grundsätzlich gilt, und damit kommen wir schon zum vorletzten Teil, Hirnforschung kann immer nur die Aktivität von Hirnregionen messen, aber nicht deren Inhalte. Das ist etwas, das muss man sich einfach merken. Die Inhalte kann man in der Hirnforschung nur deswegen feststellen, weil die Probanden sie kommunizieren. Die Inhalte bleiben der ersten Person vorbehalten. Interessanterweise kann man natürlich trotzdem trainieren. Also sprich, wenn man ständig im Wechsel einem Menschen ein rotes Haus und einen blauen Elefanten zeigt, kann man ständig die Hirnaktivitätsmuster messen und dann auch tatsächlich feststellen, nur aufgrund der Hirnaktivität, was er gerade sieht, ob das eine oder das andere. Aber dazu muss man den Menschen eben ständig messen und die Apparatur auf ihn abstimmen und trainieren. Und das ist enorm interessant, weil damit kann man sogar zu Koma-Patienten, Kontakt aufnehmen, die nicht mehr sprechen können, aber noch denken können. Also von daher auch ein sehr interessanter Bereich. Bewusstsein, Wille, Entscheidung, Absichten, all das, logische Gedanken, sind ein essentieller Bestandteil unseres Menschseins. Im reduktionistischen Materialismus sind sie aber nur Illusionen. Sie sind nur eine Funktion von Neuronen und damit nur materielle Prozesse. Daher gehen selbst manche Naturalisten über und sagen, Materialismus schön und gut, ja, aber nicht reduktionistisch. Das heißt, mentale Phänomene können nicht auf ihre neuronale Struktur reduziert werden. Sie können aber top-down, also als geistige Phänomene, die neuronale Aktivität beeinflussen. Das heißt, meine Gedanken können aufgrund von Gründen das Gehirn beeinflussen und wie die Ströme dort fließen. Aber nicht-reduktionistische Materialisten würden immer noch sagen, die geistigen Phänomene, also Gedanken, Absichten, Gefühle und so weiter, sind immer noch angewiesen auf einen materiellen Träger. Ohne Gehirn gibt es kein Bewusstsein. Immer daran gekoppelt. Also da würde ich sagen, das wirkt schon etwas sympathischer, weil wir unsere Alltagsrealität, das, was wir wahrnehmen, wie wir uns als Menschen wahrnehmen, damit besser vereinbaren können. Aber auch damit gibt es noch Probleme. Denn zum einen ist es ein bisschen komisch, woher kommt auf einmal diese unabhängige Größe, dieser Geist, wenn es doch nur Materie am Ende gibt und nur die Struktur irgendwie verantwortlich sein soll für diese mentalen Phänomene. Da bleibt also auch so ein gewisser Deus ex machina übrig, der irgendwie unklar zu greifen ist. Und dann gibt es auch noch folgende Phänomene, die tatsächlich die Frage nochmal neu auftun, gibt es vielleicht Bewusstsein sogar ohne Gehirn? Oft werden diese Phänomene als esoterisch abgecancelt, aber inzwischen, oder vielleicht sogar als psychopathisch, aber inzwischen gibt es eine unzählige Literatur darüber. Also es gibt Millionen von solchen Fällen, die inzwischen dokumentiert worden sind weltweit. Und es gibt Forscher, die sich damit auseinandersetzen. Außerkörperliche Erfahrungen von Menschen, Lebensrückblickerfahrungen, Nahtoderfahrungen, Nachtoderscheinungen von verstorbenen Verwandten und andere mystische Erfahrungen. Und im Jahr 1500 zum Beispiel hat Hieronymus Bosch seinen Flug zum Himmel mit diesem kleinen Detail angereichert. Und das Spannende ist, dass das genau dem entspricht, was häufig Menschen berichten, die sogenannte Nahtoderfahrungen gemacht haben. Denn die berichten davon, dass sie ein warmes Licht wahrgenommen hätten, einen Tunnel, dass sie den eigenen Körper verlassen haben, dass sie andere Wesen entdeckt haben, Engel oder sogar Verwandte, oder ihr Leben nochmal im Rückblick komplett durchgemacht haben und ein Gefühl von Frieden oder von Leere oder von Panik, also nicht immer nur positiv, manchmal auch negativ, erlebt haben. Und in einer Studie in Deutschland kam heraus, dass 4% von 2000 Befragten solche Erfahrungen schon mal gemacht haben. Etwa ein Drittel aller Menschen, die dem Tod schon mal ins Auge geschaut haben, kulturübergreifend, also von Europa bis Asien und Amerika, Afrika, haben solche Erfahrungen schon gemacht. Und auch in der Antike gibt es schon Berichte von solchen Erfahrungen. Es sind also keine psychopathischen Einzelfälle, die man einfach wegdiskutieren könnte, sondern die passieren immer wieder. Medizinisch stellt man fest, der Patient liegt im Koma. Sein Gehirn zeigt typischerweise eine EEG-Nulllinie, ist also offenbar elektrisch, nicht mehr aktiv, zumindest nicht mehr so, dass man es messen kann, unter der Messbarkeitsschwelle. Die besteht natürlich, von daher eine Restaktivität mag immer noch vorhanden sein. Und oft ist auch das Herz auf der EKG-Nulllinie. Man würde also nach bestem Wissen und Gewissen der Medizin sagen, dass die materielle Basis für solche Erlebnisse weggefallen ist, dass sie fehlt. Wie kann man sich das dann materialistisch erklären, dass solche Vorgänge berichtet werden von Patienten, die doch nicht gestorben sind, sondern wieder zurückgekommen sind, wenn kein bewusstes Objekt, kein bewusstes Subjekt den Körper verlassen kann, die ihm klassischerweise als Seele bezeichnet würde? Folgende Erklärungen werden angeführt. Zum einen, vielleicht sind Sauerstoffmangelphänomene im Gehirn. Da ist es aber so, dass da, wo man das messen konnte, das nur in 30% der Fällen der Fall war, dass das Gehirn tatsächlich unter Sauerstoffmangel litt. Vielleicht liegt es auch daran, dass gewisse Phänomene bei den Neuronen, die sterben, stattfinden, dass die schneller feuern, also so eine Art Panikreaktion der Neuronen. Dass bestimmte Botenstoffrezeptoren immer noch arbeiten, weil sie gewisse Relaisfunktionen zeigen, also langsamer arbeiten und dann Signale aufsummieren über eine längere Zeit, obwohl um sie herum vielleicht schon alles abgestorben ist. Diese Rezeptoren, die NMDA-Rezeptoren, haben auch noch Verbindungen zu einem bestimmten System, das den Schmerz unterdrückt und deswegen vielleicht auch nochmal Bewusstseinsphänomene fördern könnte. Beim Herunterfahren des Gehirns werden dann vielleicht noch Erinnerungen an Ereignisse abgespeichert, die aber in der Realität dann gar nicht stattgefunden haben. So ähnlich wie vielleicht bei einem Traum oder sowas. Das Problem ist natürlich bei solchen Nahtoderfahrungen, dass sie immer subjektiv sind. Einer, der dem Tod nahe war, kann uns immer alles erzählen. Wir wissen überhaupt nicht, was bei ihm passiert ist und ob er es wirklich erlebt hat oder ob es nur eine Illusion seines Gehirns war oder ob es wirklich eine geistige Realität war. Aber die Frage ist, ob wir nur deswegen das Ganze als irreal abtun können. Denn es gibt noch spukigere Phänomene, sogenannte evidenzbeinhaltende Nahtoderfahrungen. Zum Beispiel verschiedene Beispiele, wo Leute im OP lagen und dann berichtet haben, dass sie sich aus ihrem Körper gelöst haben wollen, über das Dach des Krankenhauses sich bewegt haben und dort den Horizont bewundert haben und einen roten Turnschuh dort gesehen haben wollen, bei dem sie noch wussten, wie sogar die Schnürsenkel nach innen geklappt waren zum Beispiel. Und dann ist da tatsächlich ein Krankenpfleger hochgegangen, nachdem der Patient wieder aus dem Koma aufgewacht ist, hat nachgeschaut und tatsächlich entdeckt er da einen roten Turnschuh. Das Problem ist natürlich, das kann natürlich auch ein Fake sein. Ja, wir wissen nicht, ob da jemand seine manipulierenden Hände im Spiel gehabt hat. Der Punkt ist nur, solche Ereignisse gibt es eine ganze Reihe. Zum Beispiel auch, dass Leute, die im Koma lagen, wissen, in welche Schublade die Krankenschwester während des komatösen Zustandes die Brille gelegt hat. Der kann das eigentlich gar nicht gesehen haben. Und trotzdem weiß der es, das war doch in der dritten Schublade von oben, wobei kein anderer es mehr wusste, weil wer denkt schon dran, wo die Brille hingelegt worden ist. Oder Leute, die verstorbene Verwandte getroffen haben während solcher Nahtoderfahrungen, von deren Existenz sie gar nichts wussten, weil die Eltern es ihnen immer verschwiegen hatten. Oder jemand, der einen sterbenden Freund getroffen hat. Der Krankenhausseelsorger Professor Ulrich Eibach zum Beispiel hat auf unserer Institutswebseite einen solchen Bericht von einem nahtoderfahrenden Koma-Patienten veröffentlicht, der einen sterbenden Freund getroffen hat, der ihn um Vergebung dafür gebeten hat, dass er damals seine Verlobte ausgespannt hat und die er dann später auch noch geheiratet hat. Und dieser Nahtodpatient hat ihm vergeben, daraufhin ist der Freund weggegangen. Und als er wieder aufgewacht ist, wusste er auch nicht, ob das jetzt real war oder nicht. Er hat nur erfahren, dass genau in der Zeit, in der er im Koma lag, sein Freund gestorben ist. Zufall oder tatsächlich passiertes geistiges Ereignis. Es gibt interessante Berichte über Tätigkeiten von Verwandten, die sich zum Zeitpunkt des Nahtodes an einem anderen Ort aufhielten, bis dahin, dass Nahtodpatienten berichtet haben, warum hast du, während ich da im Koma lag, gesagt, was auch immer passiert, ich hoffe, es passiert schnell, weil ich habe noch einen Termin und muss wieder weiter. Also den Verwandten herausgefordert haben, warum er so respektlos über den sterbenden Verwandten gesprochen hat. Und dann die überraschende Antwort, wie kannst du das wissen, dass ich das gesagt habe? Ich war doch in einem ganz anderen Raum. Und keiner der anderen Verwandten hat es angeblich weitererzählt. Und der behauptet, ich habe genau gesehen, wie ihr da gesessen habt. Seid. Also verrückte Sachen oder Unfälle, die in der Nähe eines Krankenhauses passiert sind, und der Koma-Patient kann berichten, wie viele Leute gestorben sind und wie viele nur verletzt worden sind und weiterleben. Oder Blinde, die sich korrekt an die Farben des Operationspersonals erinnern können. Also ganz verrückte Dinge, die man da hat. Und natürlich sagt sich die Wissenschaft, okay, das nehmen wir ernst, das wollen wir untersuchen. Und deswegen gibt es das sogenannte AWARE Project, leider bis jetzt erfolglos. Wir wissen nicht, was da bis jetzt passiert. Also man legt dann einfach Koma-Patienten in einen bestimmten Raum, legt auf die Schränke Bilder, die man nur von der Decke aus sehen kann, und hofft eben, dass wenn jemand so ein Nahtoderlebnis hat, er sagen kann, was auf diesen Bildern zu sehen ist. Bis jetzt hat das noch keiner der Nahtodpatienten geschafft. Also so ähnlich wie das hier. Wenn Sie das lesen können, dann sind Sie tot. Aber auch bei diesen Phänomenen geht es natürlich wieder darum, es ist eine Weltanschauungsfrage. Wenn ich Materialist bin, also sage, es kann Bewusstsein gar nicht ohne den Körper geben, ohne Materie, dann muss es natürlich eine natürliche Erklärung geben. Im Dualismus ist es so, dass der Mensch eine Seele ist, die im Körper wohnt, die sich dann auch aus dem Körper trennen kann. Diese Weltanschauung war bis zur Aufklärung in der westlichen Welt seit den Griechen, aber schon vorher bei den Hebräern eigentlich auch, weit verbreitet, ist eigentlich erst durch den Materialismus seit der Aufklärung verdrängt worden. Dann ist es so, dass Nahtoderlebnisse natürlich möglich sind, aber wir müssen natürlich vorsichtig sein über den Inhalt von Nahtoderlebnissen, denn der Inhalt von Nahtoderlebnissen, der lässt sich normalerweise nicht verifizieren, außer es handelt sich um nachvollziehbare Ereignisse in dieser Welt. Sie sind also kein Indiz für die Richtigkeit einer bestimmten Religion, wenn da jemand Jesus oder Buddha oder sonst jemand getroffen hat. Nahtoderlebnisse sind lediglich ein Argument dafür, dass Bewusstsein auch nach dem Tod weitergehen könnte. Aber man muss zugeben, rein wissenschaftlich sind wir da noch ziemlich weit von einer Lösung des Problems entfernt. Wir wissen es einfach nicht. Wir müssen weiter Forschung machen. Es ist nur so, viele Menschen berichten davon. Und man kann das wahrscheinlich nicht so einfach wegargumentieren. Zusammenfassend kann man das sogenannte Biri-Trilemma anführen. Und zwar ist das ein ganz intelligentes Gedankenproblem. Man könnte sich drei Sätze vorstellen und immer zwei dieser Sätze zusammengenommen, als wahr angenommen, schließen den dritten automatisch aus. Die drei Sätze lauten: Gehirn und Geist sind verschieden. Zweitens, Gehirn und Geist können miteinander wechselwirken. Drittens, das Universum ist kausal geschlossen. Also nehmen wir an, Gehirn und Geist können miteinander wechselwirken und das Universum ist kausal geschlossen. Also gemeint ist das materielle Universum. Wenn das Universum materiell geschlossen ist und Gehirn und Geist miteinander wechselwirken können, dann muss nach den Gesetzen der Naturwissenschaft natürlich Gehirn und Geist identisch sein. Dann ist der Geist nichts anderes als eine Funktion der Materie. Das heißt, wir landen im reduktionistischen Materialismus. Wenn andererseits 1 und 2 richtig sind, also Gehirn und Geist sind wesensmäßig verschieden voneinander, und Gehirn und Geist können miteinander wechselwirken, dann kann das Universum wiederum nicht kausal geschlossen sein. Denn sonst könnte ein geistiges Wesen ja nicht von außen in die Gesetze der Materie eingreifen und damit im Gehirn Gedanken erzeugen, was eventuell auch mit einer Veränderung des Energieerhaltungssatzes einhergehen könnte. Das hat man leider noch nicht richtig messen können, weil es schwierig ist zu messen, wie der Energieinhalt eines Gehirns ist, bevor man denkt und nachdem man denkt. So man gar nicht weiß, wann und wo und wie das Gedenken überhaupt anfängt. Also daher, das lässt sich leider wissenschaftlich nicht wirklich herausfinden. Ja, und wenn man 1 und 3 für wahr annimmt, dass Gehirn und Geist verschieden sind, aber das Universum kausal geschlossen ist, dann muss man davon ausgehen, dass Gehirn und Geist eben nicht miteinander wechselwirken können. Man endet in einer Art Epiphänomenalismus, dass es zwar eine geistige Welt gibt, die aber letztendlich nicht rückwirken kann auf die materielle Welt. Also letztendlich haben wir gesehen, es gibt drei Hauptmodelle in der Weltanschauung sozusagen. Entweder den reduktionistischen Materialismus, der sagt, Bewusstsein ist Neuronenaktivität. Dann ist alles kausal determiniert von den Naturgesetzen, dann haben wir sehr wahrscheinlich auch keinen freien Willen, zumindest ist es schwierig, den irgendwie einzuführen. Auch über Wahrscheinlichkeitsgesetze kommt man da nicht weiter oder über Heisenbergs Unschärferelation oder so. Man bringt nur den Zufall noch mit rein, der unsere Gedanken dann determiniert sozusagen. Alles geht zwar dann mit natürlichen Dingen zu und lässt sich wissenschaftlich beschreiben, aber unsere gesamte Ich-Erfahrung, alles was mental ist, ist dann nur eine Illusion. Letztendlich herrscht die Irrationalität. Es gibt nur Ursachen, aber keine Gründe. Das wäre der reduktionistische Materialismus. Das zweite Modell wäre der nicht-reduktionistische Materialismus. Der würde sagen, es gibt kein Bewusstsein ohne Gehirn, aber das Bewusstsein selbst ist mehr als Materie in irgendeiner Weise. Es hat was mit Form und Struktur zu tun. Es hat auch eine kausale Wirkung auf die Neuronen. Das Tolle daran ist, man hat eine natürliche Basis fürs Mentale, das heißt, man kommt naturwissenschaftlich an die ganze Sache ein Stück weit zumindest ran. Und mentale Phänomene werden gleichzeitig auch als etwas real Existierendes angesehen und nicht als Illusion abgetan. Also unser Ich ist wirklich, wird wirklich ernst genommen. Das Problem ist nur, dass die Frage, wie dann das Ich aus der Materie entstehen soll, wird mit dem Begriff Emergenz umschrieben, also dass neue Eigenschaften auf einmal auftauchen, aber keiner weiß genau wie. Niemand weiß, was Bewusstsein ist und wie kann es die Natur beeinflussen. Und woher kommt die kausale Freiheit, wenn Bewusstsein doch immer nur an die Materie gekoppelt ist? Wie kommt es dazu, dass da so ein eigenlebendes System entsteht, das dann die Materie nach rationalen Gesetzmäßigkeiten beeinflussen kann? Das bleibt in dem Weltbild unklar. Dann hat man das dritte Modell, den Dualismus. Demnach ist der Geist real und wesensmäßig verschieden von Materie. Also er lässt sich nicht auf Materie reduzieren, weil es gibt Geist und es gibt Materie und die können auch irgendwie miteinander wechselwirken, aber sind nicht ineinander überführbar. Das erklärt sehr gut die Verschiedenheit von Geist und Materie, die mentalen und die physischen Phänomene und auch die Nahtoderfahrungen. Die große Frage in diesem Modell ist wiederum, wie wechselwirkt ein nicht-materieller Geist mit Materie? Und wie soll man diesen nicht-materiellen Geist irgendwie nachweisen können? Das heißt, das ganze Modell wirkt aus naturwissenschaftlicher Sicht halt einfach sehr beliebig. Denn so eine Seele, die könnte eine animistische Seele sein, es könnte eine christlich-jüdische Seele sein, es könnte eine griechische Seele sein, es gibt da viele, viele Vorstellungen. Also zum Beispiel in der griechischen Antike glaubte man, dass die ewige Seele des Menschen, bei Plato zum Beispiel, gefangen ist im Körper. Also der Körper ist das Grabmal der Seele. Sema, Soma. Also Soma, der Leib, ist das Grabmal für die Seele. So dachten die Griechen. Deswegen ist es gut, schnell rauszukommen aus diesem Körper und endlich wieder ins Reich der Ideen zu flüchten, sozusagen. Andere Vorstellungen im Animismus oder so, die sehen die Seele wieder als was Positives, die mal in einem Körper, mal in einem anderen Körper vorkommen kann oder haben andere Zuordnungen. Also das wirkt dann relativ beliebig. Die Frage ist jetzt, wenn man das Ganze jetzt an die christliche Vorstellung koppelt, was wäre dann eine Vorstellung von Dualismus. Und dazu muss man natürlich dann auch in die christlichen Quellen gucken, also ins Evangelium. Da entdeckt man dann, zum Beispiel in den Evangelien, wenn Jesus spricht, dass die Seele offenbar im Körper existiert, aber im Unterschied zum Körper ewig weiter existieren kann. Matthäus 10, Vers 28 zum Beispiel. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Also hier wird ganz klar unterschieden zwischen einem Leib, der getötet werden kann von den Menschen, während die Seele von Menschen nicht getötet werden kann. Das kann nur letztendlich Gott, wenn man den Kontext weiter liest und verstehen will. Und die Frage ist aber, die bleibt da offen in dem Text, ob Gott wirklich die Seele tötet. Oder in Lukas 23 bei der Kreuzigung, da heißt es, und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Sein Körper war ganz offensichtlich tot, wie man dann auch daran erkennt, dass als der Speer hineingestochen wird, Blut und Wasser getrennt herausfließen. Das ist laut Pathologen, also den Ärzten, die sich mit den Toten beschäftigen, ein ganz klares Zeichen dafür, dass ein Mensch gestorben ist. Aber sein Geist ist beim Vater. Also Jesus kennt diese Trennung von Körper und Seele und geht davon aus, dass das gibt. Und auch sein Apostel Petrus geht davon aus, dass das nicht nur für Christus gilt, sondern auch für uns Menschen. Er schreibt in seinem ersten Brief im dritten Kapitel, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Also diese einmalige Erlösungstat Christi, die uns den Zugang zu Gott eröffnet hat. Wir sind frei und können direkten Zugang zu Gott haben. Und warum? Er ist getötet nach dem Fleisch, hat damit den Preis für die Sünde bezahlt, einmal für allemal, aber er ist lebendig gemacht durch den Geist, nach dem Geist. Also im Geist hat er weiter existiert, der war überhaupt nicht tot. Und in diesem Geist ist er laut Petrus auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis. Ein sehr komplizierter Text. Gefängnis steht hier wahrscheinlich für das Totenreich, also den Seelen, die von den Verstorbenen immer noch im Totenreich aufbewahrt worden sind, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Ist sicherlich eine Stelle, die interpretationsbedürftig ist, aber ich glaube, man merkt hier, auch Petrus geht davon aus, dass es einen Geist gibt bei Christus und dass dieser Geist auch predigen kann sogar, und zwar anderen Geistern, die irgendwo an einem anderen Ort warten auf etwas. Oder in einem anderen Brief schreibt er, ich halte es aber für richtig, in seinem zweiten Brief, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu wecken und zu erinnern. Denn ich weiß, dass meine Hütte bald abgebrochen wird, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Also er vergleicht seinen Körper mit einer Hütte, die Wohnung während dieser irdischen Zeit. Aber seine Seele, die wohnt eben nur in dieser Hütte und die wird nach dem Tod, nach dem Zerfall der Hütte, woanders weiter existieren. Und auch Paulus, der sieht es ganz genauso. Auch er verwendet diesen Vergleich mit der Hütte. Wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Also sprich, er erwartet, dass Jesus wiederkommt, und er würde sich freuen, wenn Jesus wiederkäme, bevor er stirbt, bevor seine Behausung entfernt wird und er sozusagen mit seiner Seele nackt dasteht, weil der Körper tot ist. Er würde sich freuen, wenn Jesus vorher wiederkommt und damit schon der jenseitige Leib, der neue Körper, der unsterbliche Körper, ihn in seiner Seele überkleidet. Das heißt, der Körper gehört zur Seele dazu und wir bekommen den neuen Körper, so wie auch Jesus einen Auferstehungskörper bekommen hat. Aber es gibt halt auch diesen Nacktheitszustand irgendwie. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Also hier wieder diese Hoffnung, Jesus komm, bevor ich sterbe. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. Das heißt auch hier wieder ganz wichtig, im Unterschied zum griechischen Denken, die Seele ist nicht inhärent unendlich oder ewig, sondern sie ist deswegen unsterblich oder ewig, weil Gott sie so gemacht hat, weil Gott will, dass wir Menschen ewig leben. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein beim Herrn. Also die, die zum Herrn gehören, die werden dann auch daheim sein beim Herrn. Und die anderen, die eben nicht zum Herrn gehören, die werden eben weiterhin fern vom Herrn sein. Also auch das ist eine klare Botschaft im Neuen Testament, diese Trennung der Menschheit. Je nachdem, ob man eben bei Gott sein will oder nicht. Also, wenn wir das mal zusammenfassen, es gibt natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Stellen. Gott erschafft den Menschen als einen materiellen Körper, der aber fest von der Seele, von der Identität, vom Ich, vom Selbst bewohnt wird. Und der Körper ist dabei etwas Positives, von Gott Geschenktes, uns zum Bewahren, Bebauen, Gestalten gegeben und nicht negativ wie im griechischen Denken. Die Seele ist im ganzen Körper präsent irgendwie, also der Körper gehört der Seele, ist die Hütte, so wie ich in meinem Haus überall rumlaufen kann, so ist auch die Seele überall im Körper präsent, oder wie Gott im ganzen Universum präsent ist, aber nicht identisch ist mit dem Universum. Es handelt sich um irgendeine Art unvermittelte Wechselwirkung oder Präsenz oder Gegenwart. Und nach dem Tod tritt offenbar ein endkörperlicher, bewusster Zustand der Seele ein. Dann gibt es aber eine leibliche Auferstehung. Also die Seelen, auch in der Offenbarung, die warten darauf, dass endlich Gott Gerechtigkeit schafft und die neue Welt kommt mit einem neuen Leib. Und mein Sohn freut sich da schon ganz besonders drauf, denn wenn man sich anschaut, was dieser neue Leib so kann, als Jesus auferstanden ist, dass der plötzlich irgendwo auftauchen kann, vielleicht sogar durch Wände gehen kann, in abgeschlossene Räume reingehen kann, das ist schon sehr spannend. Also David, der möchte dann unbedingt mal auf die Sonne gehen und schauen, wie sich es anfühlt, auf der Sonne zu stehen. Also und wenn das klappt, dann würde ich da natürlich gerne mitkommen. Problem ist nur, es gibt, glaube ich, keine Sonne mehr im neuen Himmel und auf der neuen Erde, denn da braucht es keine Sonne mehr, wie es in der Offenbarung heißt. Tja, von daher, ich würde sagen, also, wo bin ich, wenn mein Gehirn denkt? Ich würde sagen, es bin immer ich als ein immaterielles Selbst, das in meinem Gehirn in die Tasten greift. Und wenn mein Gehirn, also das Klavier sozusagen, kaputt ist und Saiten defekt sind, dann kann ich natürlich auch in dieser materiellen Welt nur noch bestimmte Funktionen dieses Gehirns nutzen, dieses Klaviers spielen sozusagen. Dann klappt eben nicht mehr alles. Das heißt aber nicht, dass deswegen mein Selbst oder mein Ich komplett kaputt ist. Es kann sich eben nur in der materiellen Welt nicht mehr vollständig entfalten und zum Ausdruck kommen. Also von daher, das wäre meine Schlussfolgerung. Und im Alten Testament, im Buch Prediger, damit möchte ich schließen, heißt es im Kapitel 3, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Also gemeint ist Gott, hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut. Weder Anfang noch Ende. Und das beschreibt ganz gut, wo die Hirnforschung im Moment steht bei der Erforschung des Bewusstseins. Und gleichzeitig merken wir alle, wir haben diese Sehnsucht nach dem ewigen Leben. Und auch da forschen Hirnforscher schon dran, wie man das Gehirn und seine Inhalte auf Festplatten uploaden kann und so sein Bewusstsein unsterblich machen kann. Bin mal gespannt, wie weit sie dabei kommen. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Also die Freude am irdischen Leben, an dem, was Gott uns mit unserem Körper geschenkt hat. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Und wenn Gott will, dass unsere Seele ewig existiert, dann ist das so. Und dann kann auch niemand was von dieser Seele wegtun. Tja, und mit dieser Ermutigung möchte ich diesen Vortrag beenden. Und man kann die Folien immer besser lesen, weil es schon richtig dunkel wird inzwischen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hier noch ein paar Buchtipps.
Ja, ich weiß nicht, wie munter Sie noch sind oder wie geistig aufnahmefähig. Vielleicht sind auch 1000 Fragen in Ihnen hochgeschossen, weil die Neuronen gefeuert haben. Herr Dr. Alexander Fink ist bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Sind welche da? Haben Sie Fragen dazu?
Das ist ein sehr guter Punkt. Also der Philosoph Thomas Fuchs spricht da von inkarnierter Erfahrung. Er sagt, das Gehirn inkarniert sozusagen das, was es erlebt. Und Menschen brauchen, und das ist sogar nachgewiesen, im Mittelalter gab es da sehr grausame Experimente vom Kaiser Friedrich, der Kinder entfernt hat von ihren Müttern und Eltern, hat sie nur ernähren lassen, aber keine Kommunikation. Und alle diese Kinder sind gestorben. Was auch zeigt, der Mensch braucht ein geistiges Gegenüber und das ist auch das, was die Hirnforschung heute sagt. Also ein Mensch wird am Du zum Ich sozusagen. Das ist ein wichtiger Punkt dabei. Es ist aber trotzdem so, dass man nie sagen kann, ich bin nur ein Produkt und ein Opfer meiner Vergangenheit. Sondern der Mensch ist offenbar das Wesen, das sich von seinen Anfangsbedingungen auch emanzipieren kann. Also das merkt man oft, wenn die Kinder groß sind, dass sie plötzlich was ganz anderes machen als das, wie man sie prägen wollte. Manchmal sogar was ganz anderes, als die Freunde machen wollen. Sich verhalten kann zu seinem Gewordensein. Das ist das Spannende beim Menschen. Der Mensch kann sich von seinen körperlichen Bedingungen emanzipieren. Sicherlich noch nicht so stark im Kindesalter, aber auch da gibt es interessante Phänomene. dass nämlich Kinder, die mit einem halben Gehirn nur groß werden, trotzdem erstaunliche Leistungsfähigkeit entwickeln können und zum Beispiel zwei Sprachen lernen können, wie man bei einem Mädchen festgestellt hat. Also wir haben für unsere DVD auch Thomas Fuchs interviewt, das wird dann auch in der DVD vorkommen. Der hat dann ein paar solche Beispiele gebracht und es war ganz erstaunlich, wie plastisch und flexibel da auch das Gehirn ist. Und es macht irgendwie Sinn, ja, so wie Gott Mensch geworden ist, so sehe ich das auch, dass der menschliche Geist eben auch Körper wird im Lauf der Zeit. Und natürlich haben da auch die Mitmenschen eine große Verantwortung dafür. Genau, die Frage ist halt nur, was ich auch präsentiert habe, woher kommt die Logik überhaupt und warum können wir dieser Logik überhaupt vertrauen? Also das ist das Grundproblem des Materialismus einfach. Warum sind wir überhaupt logikfähig sozusagen? Also das muss man dann einfach als gegeben voraussetzen, dass der Mensch da sich halt unterscheidet auch von den Tieren, dass er offenbar moralische Werte umsetzen kann. Wobei auch hier wieder die Frage ist, woher kommen moralische Werte? Also wenn alles nur Evolution ist, dann sind auch moralische Werte immer davon geprägt, Variation und Selektion. Das heißt, man versucht verschiedene Werte aus und manche setzen sich durch und sind für eine gewisse Zeit gültig und dann auch wieder nicht mehr. Also hätte Hitler den Zweiten Weltkrieg gewonnen, hätten wir heute andere Werte sehr wahrscheinlich. Und da möchte ich wieder sagen, ich behaupte, und das bestätigen auch manche Hirnforschungsexperimente, dass das Erstaunliche ist, dass kulturübergreifend es gewisse Werte des Menschen gibt, die kulturübergreifend für alle gelten. Und da frage ich mich wieder, wo kommt das her, wenn der Mensch durch Evolution entsteht und Variation und Selektion die Faktoren sind sozusagen. Warum dann diese universellen Werte, die fast alle Menschen sozusagen unterschreiben würden? Aber tun das die erfolgreichen Leute? Tut das Donald Trump zum Beispiel? Ja, also natürlich. Man kann es so interpretieren, aber ich glaube eben, auf der ontologischen Ebene fehlt die Begründung für die moralischen Werte und so. Also gerade wenn man sich anschaut, wie die Menschen wirklich leben. Also unsere Welt schaut ja gerade deswegen so aus, weil wir eben gerade doch das den anderen tun, was wir nicht wollen, dass sie uns tun. Aber da ist noch eine andere Frage. Da merkt man aber eben schon wieder, da spielt schon wieder die Weltanschauung mit rein. Sie sagen jetzt und interpretieren damit Religion schon von vornherein materialistisch. Die Juden haben sich diese Gesetze gegeben. Die Juden selbst behaupten, diese Gesetze sind ihnen gegeben worden. Nicht durch Nachdenken, sondern weil Gott sie offenbart hat. Und das ist eben die Frage, gehe ich davon aus, dass es Gott nicht gibt, oder gehe ich davon aus, dass es ihn gibt, oder gehe ich erstmal neutral ran und gucke einfach, ja, was ist plausibler, sozusagen. Also manche Griechen hatten das gehabt, und ich glaube auch, Religion ist letztendlich nicht nötig, um unbedingt Moral zu begründen. Das ist auch nicht die Hauptfunktion von Religion. Aber das Spannende ist eben, dass es die Juden zumindest behaupten, ihnen ist die Moral von Gott gegeben worden. Und dann ist auch wieder die Frage, wie das ausgestrahlt hat. Aber wir nehmen mal noch andere Fragen. Da war noch eine Frage und ich glaube, Sie haben auch noch eine Frage. Ne? Nehmen wir erstmal hier. Trump ist gewählt worden. Ja, aber wie auch immer. Also jedenfalls, die Frage ist, wie lange noch? Das ist natürlich die Hoffnung, die man noch haben kann. Nee, aber der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist, die Psychologie unterscheidet ja zwischen Identität und Rolle. Und der Punkt ist ja, ich bin immer noch ich, egal ob ich jetzt als Student im Hörsaal sitze oder ob ich als Übungsgruppenleiter vor den Studenten stehe. Jetzt kann man sagen, das sind zwei verschiedene Ichs, weil einmal bin ich der Lehrer und einmal bin ich der Schüler. Ich behaupte aber, ich war als Student und als Übungsgruppenleiter an der Universität die gleiche Person. Ich habe nur unterschiedliche Rollen ausgeübt. Und das finde ich eine wichtige Unterscheidung. Von daher behaupte ich, unsere Identität ist tatsächlich eine Person, die aber natürlich in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Rollen ausüben kann und sich unterschiedlich ausprägen kann. Oder natürlich auch in einer sympathischen Umgebung sehr extrovertiert sein kann und in einer feindlichen Umgebung eher introvertiert sein kann oder so. Also von daher, ich glaube, da kann man verschiedene Eigenschaften ausprägen, aber ich bin immer noch ich. Also von daher, ich glaube da an die Einheit der Person, auch wenn ich mich im Laufe meines Lebens sehr stark gewandelt habe, keine Frage. Also wenn ich mich heute nochmal treffen würde als Kind, hätte ich mir einiges zu sagen, natürlich. Wahrscheinlich jeder von uns hier. Ja. Ich